große Umzug zum Karneval der Kulturen statt. Es nehmen fast 70 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren teil. Nach Angaben der Veranstalter sind 13 Gruppen zum ersten Mal dabei. Der Zug ist diesmal auf der Frankfurter und der Karl-Marx-Allee unterwegs. Grund sind Bauarbeiten in Kreuzberg. Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller rechnet damit, dass sich weitere große Unternehmen im Land ansiedeln werden. Dem RBB sagte Keller, es gebe gute Chancen, dass etwa Firmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz in Brandenburg investieren. Tilman Büttenbender, RBB 24.
Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und den Kommunen versuche man, dafür Flächen vorzubereiten und Gespräche zu führen, betonte Keller. Das Unternehmen Amazon Web Services plant derzeit eine Milliardeninvestition in Brandenburg. Dabei geht es um den Aufbau von Rechenzentren. Außerdem ist Frankfurt/Oder als Standort für eine Chipfabrik im Gespräch.
Die russischen Truppen dringen nach eigenen Angaben weiter in die Ukraine vor. Eine Panzereinheit habe die Westgrenze der Region Donezk erreicht, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Außerdem seien Panzer bis an die Grenze von Dnipropetrovsk im zentralen Osten herangerückt. Die ukrainische Führung äußerte sich bislang nicht zu den Meldungen. Dnipropetrovsk ist ein wichtiges Bergbau- und Industriezentrum der Ukraine. Innenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten, sogenannten Tasern. Er sagte den Funke-Medien, dass das nach seiner Überzeugung notwendig ist. Dagmar Nun.
Dobrindt argumentiert, Bundespolizisten müssten sich besser schützen können, gerade gegen Messerangreifer. Taser seien ein geeignetes Mittel. Die rechtlichen Rahmenbedingungen will der Innenminister noch in diesem Jahr auf den Weg bringen. Mit dem Taser werden aus etwas Distanz Elektroschocks abgegeben. Die Waffen sind allerdings umstritten. Werden sie etwa gegen Menschen mit Herzerkrankungen eingesetzt, können gesundheitliche Folgen drohen.
In Berlin-Lichtenberg ist am Abend ein 66-jähriger Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt. Laut Polizei liegen aber keine Hinweise auf eine politische oder religiöse Motivation vor. Auch in München ist das Motiv einer Messerattacke von gestern Abend weiter unklar. Eine Frau hatte zwei Menschen mit einem Messer leicht verletzt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Nachmittag bleibt es wechselhaft mit vielen Wolkenschauern und teils kräftigen Gewittern, dazu in Böen starker bis stürmischer Südwestwind. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 17 und in Brandenburg an der Havel 20 Grad. Morgen am Pfingstmontag ist es dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt, nur selten sonnig bei 17 bis 19 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
Radio 3. Claudio Abbado. Die Musikserie von Kai Lührs Kaiser.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Sendereihe über den Dirigenten Claudio Abbado. Thema heute: Erwischt. Was konnte Claudio Abbado nicht?
Thank you.
Im Fluge, Opus 230 von Josef Strauss, die Wiener Philharmoniker unter Claudio Abbado live 1988 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge innerhalb unserer großen Abbado-Reihe, die sich diesmal mit der indiskreten, ja heiklen Frage beschäftigen soll, was Claudio Abbado, der Alleskönner, vielleicht nicht konnte. Also, was lag ihm weniger? Wozu hat er zeit seines Lebens keinen rechten Zugang gefunden? Wo schwächelte er? Vorab, trotz aller scheinbaren Peinlichkeit dieser Fragen sei hier vermerkt, dass Einseitigkeit oder doch die Unfähigkeit, alles gleichermaßen gut und kompetent zu betreuen, nichts Ehrenrühriges darstellt in der Kunst. Und zwar nicht nur unter Dirigenten, die doch schon von Berufswegen oft den Eindruck erwecken, wenn nicht erwecken müssen, auf jede Frage eine passende Antwort für jeden Komponisten, das passende Konzept zu haben. Das Gegenteil ist der Fall. Abneigungen und blinde Flecken im Gesichtsfeld eines ausübenden Künstlers sind nichts Schlechtes, sondern gelegentlich sogar etwas Qualifizierendes, Typisches, das Profil Schärfendes. Der Dirigent Nikolaus Harnoncourt etwa gab gesprächsweise offen zu, die längste Zeit seines Lebens den Werken Anton Bruckners völlig fremd gegenübergestanden zu haben. Er verstand ihn nicht, so Harnoncourt, über sich selbst und sein Verhältnis zu Bruckner. Prompt, so als habe die Abneigung einen Sinn gehabt und sei eine Art Vorspiel gewesen, wandelte sich Harnoncourt in seinen letzten Lebensjahren zu einem der besten Bruckner-Dirigenten, die es gab, und behauptete nunmehr, ohne Bruckner eigentlich nicht leben zu können. Also, dass Dirigenten etwas nicht können, ist normal. Karajan, um es kurz zu sagen, konnte keinen Schubert dirigieren. Pierre Boulez hat um Beethoven einen weiten Bogen gemacht, ebenso Ferenc Fritschey um den späten Richard Wagner. Christian Thielemann, wenn Sie mich fragen, kann eigentlich hauptsächlich Wagner und Richard Strauss dirigieren. Das alles ist nicht schlimm, sondern trägt zur Unverwechselbarkeit dessen bei, was die betreffenden Dirigenten stattdessen können und auch lieber dirigieren. Gelegentlich sind Animositäten und Idiosynkrasien reguläre Vorboten des Gegenteils. Georg Scholti etwa mochte eigentlich keinen Wagner und hat als Wagner-Dirigent dennoch am meisten Karriere gemacht. Mit ihren Schwächen ertappt zu werden, darauf legen dennoch die wenigsten Dirigenten Wert. So versuchen die allermeisten von ihnen, einen möglichst universellen, auf allen Feldern gleichermaßen bewanderten Eindruck zu machen. Darin ist Claudio Abbado keine Ausnahme. Bevor wir die Komponisten benennen, mit denen er nichts anfangen konnte oder wollte, hier noch ein kurzes Beispiel dafür, wie der angelegentliche Versuch, allseits kompatibel und einsatzbereit zu wirken, sehr rasch ins Gegenteil umschlagen kann, in unfreiwillige Komik. Schon in der Tatsache, dass Claudio Abbado in den Jahren 1988 und 1991 das Wiener Neujahrskonzert gleich zweimal dirigierte, verbarg sich gewiss auch der Ehrgeiz, auf einem Feld zu glänzen, wo man ihn eigentlich kaum erwartet hätte. Als Frohnatur und Leichtnehmer war Abbado trotz aller Rossini-Künste bislang kaum aufgefallen. In den beiden besagten Neujahrskonzerten, wir haben ein Beispiel eben gehört, bewährte er sich erstaunlich gut und exzellierte sogar in der Kunst der Komik. Abbado war jedoch bei dieser Gelegenheit vielleicht sogar ein bisschen zu sehr darauf erpicht, sich als grenzenlos offen und aufgeschlossen zu zeigen, eine Eigenschaft, die ihn manches Mal auch gegenüber seiner Plattenfirma zu Kompromissen bewegt haben mag. So dirigierte er am 1. Januar 1988 eben nicht nur die Wiener Philharmoniker mit Walzern, Polkas und Galopps, sondern auch die Wiener Sängerknaben. Der berühmte Knabenchor, ansässig am Wiener Augarten, ist eigentlich kein sehr regulärer Bestandteil des Wiener Konzertlebens und erst recht nicht der Wiener Neujahrskonzerte. Die Wiener Sängerknaben, so stolz man auf sie auch immer sein mag, haben ihr weltbekanntes Renommee vor allem durch Tourneen und durch Schallplattenaufnahmen erworben, nicht im Wiener Musikverein, nicht im Wiener Konzerthaus. Dass Abbado die Wiener Sängerknaben für zwei Nummern in das betreffende Konzert einbezog, war daher ebenso mutig wie, womöglich, übermütig. Nebenbei, Abbado, auch das ein interessanter Aspekt, galt nicht als ein sehr engagierter Chordirigent. Wie wir gleich hören werden, hadert er leicht mit dem Tempo. Die Sache wirkt linkisch, textlich nebulös, wenig zwingend. Es macht eigentlich keinen Sinn. Und wir mögen gut gelaunt hier sogleich konstatieren, ertappt. Trittstratsch-Polka von Johann Strauss, die Wiener Sängerknaben und die Wiener Philharmoniker 1988, dirigiert von Claudio Abbado. Das war also vielleicht nicht ganz so seins, wobei wohl bemerkt, das Repertoire der Strauße dirigierte er im Grunde einwandfrei. Mit Chören umzugehen war nicht seine große Leidenschaft. Hier wirkt die Sache ungelenk, gewollt, leicht überspannt und weit hergeholt. Von Abbados Fremden mit Chören können in Berlin übrigens ortsansässige Ensembles teilweise ein Lied singen. Abbado mied sie ohnehin und ließ fast grundsätzlich lieber Chöre von weit her anreisen, die ihm vielleicht mehr gesonnen waren. Die große Zeit zum Beispiel des Berliner Rundfunkchores begann, auf Gesamtberliner Ebene betrachtet, nicht sogleich nach der Wende, während Abbado hier doch gleichsam auf ein solches Spitzenensemble nur hätte warten müssen. Diese große Zeit vielmehr startete erst in der Zeit nach Abbado, genau genommen unter der Ägide von Simon Halsey und dem ihm nachkommenden Simon Rattle bei den Berliner Philharmonikern. Verzeichnen wir diese Chorschwäche Abbados hier aber nur im Vorübergehen. Eine weitere strukturelle Schwachstelle haben wir bereits angedeutet. Abbado wusste genau, was eine internationale Karriere ihm abverlangte, auch in Bezug auf die Schallplattenindustrie, und er wusste dort im entscheidenden Augenblick gelegentlich auch sein Entgegenkommen zu zeigen. Ich glaube kaum, dass der große Tschaikowski-Zyklus, den Abbado in den 80er Jahren in Chicago übernahm und pflichtgemäß erfüllte, unbedingt seinen ureigensten Interessen entsprach. Dies war einfach eine große Chance, die ihm von der Industrie eingeräumt wurde. Er ergriff sie. Seine vielen Begleitdienste, die er für Geiger und Pianisten übernahm, haben wir hier in anderem Zusammenhang schon ausdrücklich gewürdigt und gelobt. Sie waren dennoch, im Fall von Solisten, mit denen Abbado eigentlich wenig zu tun hatte, zugleich Gefälligkeitsarbeiten gegenüber der deutschen Grammophon, so etwa im Falle von Yuja Wang, Anna Netrebko und vielleicht auch David Garrett. In Bezug auf Mozart hat Abbado verschiedentlichen Gesprächen zugegeben, dass ihm dieser Komponist eigentlich erst durch den Pianisten Rudolf Serkin nahegebracht und verständlich gemacht worden sei. Der betreffende Zyklus in London mag Schwächen haben, die zum Teil auch dem fortgeschrittenen Alter des Pianisten zuzuschreiben sind. Abbado findet sich eigentlich erstaunlich rasch in die Aufgabe hinein und hatte brav 2 Mozart-Symphonien vorausgeschickt, die beiden letzten Nummern, 40 und 41, um der Welt gleichsam zu demonstrieren, ich bin all hier. Dummerweise beweist das Ergebnis eher das Gegenteil von dem, was bewiesen werden sollte. Das folgende kurze Menuett aus der Symphonie Nummer 40, G-Moll, wirkt so unflexibel, kaltnadelhaft und zwecklos in seiner pflichtschuldigen Akkuratesse, dass wir vielleicht erneut zugestehen können, touché, das sollte noch besser werden.
Thank you.
Minuetto, Allegretto, Trio, der dritte Satz aus der Symphonie Nummer 40, G-Moll, Kirchenverzeichnis 550 von Mozart. Hier produziert 1980 mit Claudio Abbado am Pult des London Symphony Orchestra. Wenn dies nun etwas leblos, starr und interesselos wirken sollte, so wie wir das erwartet haben in der heutigen Sendung über die Frage, was Abbado vielleicht weniger gut konnte, so wollen wir in Bezug auf die G-Moll-Symphonie von Mozart sogleich eingestehen, das Werk gilt als schwierig. Nicht nur in dem allgemeinen Sinne, in dem aller Mozart für Kinder zu leicht und für Erwachsene zu schwer ist, nein, sondern auch in dem besonderen Sinne dieses für Mozart raren Werkes in Moll. Als größter Mozart-Interpret der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch Abbado hat ihn noch als solchen persönlich erlebt, galt bekanntlich Bruno Walter. Über Bruno Walter und die besagte G-Moll-Symphonie erzählte mir einmal der Dirigent Bernard Haitink, der gleichfalls für Bruno Walter schwärmte, eine schöne Anekdote. Haitink nämlich hatte den Dirigenten einmal mit der besagten G-Moll-Symphonie im Konzertrebau in Amsterdam live gehört. Und da im Konzertrebau zum Dirigentenpodium eine endlos lange Treppe hinabführt, Bruno Walter aber damals schon ein älterer Herr war, der den vielen Stufen misstraute, so blieb er nach dem Ende der G-Moll-Symphonie einfach unten stehen am Pult und wartete, bis die Musiker die Noten für das nächste Stück gewechselt haben würden. Und während er wartete, beugte er sich zur ersten Geige herunter und kommentierte mit einem knappen Satz die G-Moll-Symphonie, die man da gerade gespielt hatte. Haitink kannte die Musikerin, zu der Bruno Walter sich herabgebeugt hatte, und fragte diese anschließend, was der große Mann gesagt habe. Es stellte sich heraus, dass Bruno Walter in Bezug auf die G-Moll-Symphonie nur den einen Satz gesagt hatte, wieder nicht gelungen. Wir sehen, Abbado steht mit seinen Schwierigkeiten hier nicht allein. Und was für ein Vergleich. Vorher, nachher. Hier kommt Abbado als Mozart-Dirigent 25 Jahre später. Seine Solistin ist eine Sängerin, die das Mozart-Album, auf dem diese Arie veröffentlicht wurde, abbrach, weil sie der Meinung war, das sei ihre Sache nicht. Eine Handvoll Einzelaufnahmen daraus hat trotzdem überlebt. Anna Netrebko. Von uns aus hätte sie weitermachen können. Und Abbado viel besser. Zeffiretti Lusingieri aus Idomeneo, dritter Akt von Mozart, Anna Netrebko als Ilia, sehr schön begleitet von Claudia Bardo am Pult des Orchestra Mozart. Die Aufnahme, ursprünglich geplant für ein umfangreiches Mozart-Album der Sopranistin Anna Netrebko, entstand in Bologna 2005. Und man kann, wenn man die Aufnahme so hört, durchaus verstehen, warum die Karriere der Netrebko in Westeuropa als Mozart-Sängerin begann, als Donna Anna im Don Giovanni, 3 Jahre zuvor in Salzburg. Neben gelegentlichen Kompromissen, die Abbado zugunsten seiner Karriere für Schallplattenfirmen einging und entsprechenden Ergebnissen, für die er vielleicht noch nicht reif war, steht eine ganze Reihe von Komponisten, die Abbado überhaupt gemieden hat, weil sie ihm nicht zusagten, aus welchen Gründen auch immer. Dass er niemals eine Puccini-Oper und auch keine von Richard Strauss dirigiert hat, wurde hier früher schon von uns angemerkt. Da Abbado von der Oper herkam, können wir uns gleichfalls darüber wundern, dass er niemals eine Oper von Bellini, von Gluck, Gounod, Massenet, Offenbach, Tschaikowski oder Karl Maria von Weber dirigiert hat. Zur Barockoper fand Abbado schon sowieso keinen Zugang. Hier hat er zwar Einzelnes von Monteverdi in Berlin aufgeführt für Anna Caterina Antonacci, nicht aber eine der großen Opern dieses ersten großen Opernkomponisten der Musikgeschichte. Ebenso wenig hat er ein einziges Bühnenwerk, ja nicht einmal eine Arie von Händel, geschweige denn von Telemann, Vivaldi, Lully, Rameau und anderer französischer Meister begleitet. Er ist recht keinen Pastel, er hat keine Seria-Oper von Mozart und keine einzige Haydn-Oper in Angriff genommen. Von Alban Berg lediglich Wozzeck, von Leos Janáček nur aus einem Totenhaus. Das ist ein Befund, für den man Abbado selbstverständlich keinerlei Vorwurf machen kann oder muss, der im Grunde allerdings Zweifel daran erwecken könnte, ob wir es bei Abbado tatsächlich mit einem von Haus aus Operndirigenten zu tun haben. Nun, vielleicht war er es wirklich nicht. Die Karriere hob jedenfalls erst so richtig ab, seit er sich bei den Berliner Philharmonikern auf Symphonisches konzentrierte. Und doch müssen wir in dieser scheinbaren Schwäche Abbados in Wirklichkeit wohl seine große Stärke erkennen, gerade durch die entschiedene Hinwendung zum Symphonischen. Und damit zu den großen, ausstrahlungsfähigen Symphonieorchestern wurde es Abbado ja im Grunde genommen möglich, genuine Operndirigenten seiner Zeit zu überflügeln. Er wurde ja deutlich prominenter als etwa James Levine, Riccardo Muti oder Riccardo Chailly. Denn er dürfte, intuitiv oder sogar ganz bewusst, begriffen haben, dass die ganz großen Dirigentenkarrieren niemals am Pult eines Opernorchesters, sondern immer mit Symphonieorchestern gemacht wurden, welche die Marktchancen bei den Schallplattenfirmen sehr deutlich erhöhen. So könnte man sagen, dass Abbado, wenn er eine so große Karriere machen wollte, wie er es wirklich tat, auf die extensive Erkundung des Opernrepertoires ein Stück weit verzichten musste. Dies unterschied ihn von den Dirigenten der älteren Generation, besonders von seinem Berliner Vorgänger Herbert von Karajan, aber auch etwa von Georg Scholti, Dirigenten, die noch in großem Maßstab Opernaufnahmen hatten anfertigen können, da sie ja noch zu den Pionieren der Operngesamtaufnahme auf Schallplatte gehörten. Das gelang Abbado nun immerhin noch im symphonischen Bereich. Hier wollte man mit dem technischen Standard immer wieder Neuschritt halten und ermöglichte Abbado dadurch, als einer der letzten seiner Generation sozusagen alles aufzunehmen, was er wollte. Und noch ein bisschen mehr. Dass er sich dabei nun kaum einen Lapsus leistete, muss vielleicht als das eigentliche Wunder des Claudio Abbado gelten. Vergleichen wir ihn, soweit es geht, noch einmal mit seinem Berliner Vorgänger Karajan. Karajans Diskografie weist wenige Lücken, aber umso mehr Schwächen auf. Sein Mendelssohn, ebenso sein Mozart, Haydn, Schubert und Schumann, entsprechen, verkürzt gesagt, heute längst nicht mehr dem musikalischen Standard. Ich persönlich würde auch bezweifeln, ob sich diese Sichtweise auf Karajans, Berliner Arbeiten je wieder ändern wird. Dasselbe nun würde ich von Claudia Abbado zum jetzigen Zeitpunkt in Bezug auf keinen einzigen Komponisten behaupten können, und ich rechne auch nicht damit, dass sich dies zu seinem Nachteil noch wesentlich ändern wird. Sicherlich hatte Abbado zum Beispiel zu Franz Liszt keine ausgeprägte eigene Meinung, aber wer hat das schon? Selbst Komponisten wie Sergei Rachmaninow, zu denen Abbado, ich würde sagen, keine ausgeprägt eigene Meinung besaß und die er trotzdem dirigierte, wusste er doch immer noch besser zu präsentieren als die meisten seiner Zeitgenossen. So ist der folgende Ausrutscher, die Paganini-Rhapsodie von Sergei Rachmaninow mit der chinesischen Pianistin Yu Jia Wang und dem Mahler Chamber Orchestra, vielleicht ein bisschen abseitig und lässt den schweren, bekannten Rachmaninow-Ton vermissen, aber sie ist, soweit Abbados Leistung in Rede steht, doch immer noch ganz und gar anbietbar.
Thank you.
Ein Ausschnitt aus der Rhapsodie auf ein Thema von Paganini, Opus 43 von Sergei Rachmaninow, Yuja Wang Klavier, hier mit dem Mahler Chamber Orchestra unter Claudio Abbado, aufgenommen 2010 in Ferrara, ein Aufführungsort, dem Abbado in seinen späteren Jahren freundschaftlich verbunden war. Nun sind wir hier gewiss noch ein Beispiel schuldig für ein Werk oder gar einen Komponisten, den Abbado nicht mied, weil er ihm nicht entgegenkam, sondern mit dem er haderte, ohne ihm je gerecht werden zu können. Nur der Vollständigkeit halber. Konsequent gemieden hat Abbado im symphonischen Bereich nicht nur einzelne Komponisten, sondern zahlreiche nationale Schulen insgesamt. Er konnte von Haus aus mit der nordischen Musik offenbar überhaupt nichts anfangen. Er hat also im Allgemeinen Sibelius, Grieg oder Nielsen überhaupt nicht dirigiert. Ganz ähnlich verhält es sich mit der britischen Musik, die er mehr oder weniger als Ganzes ausließ, also keinen Britten, kein Delius, Holst oder Vaughan Williams. Die Amerikaner waren gleichfalls nicht seins, bedeutet kein Barber, kein Bernstein, kein Copland, kein Charles Ives. Eine gewisse Spitzfingerigkeit bei der italienischen Oper setzt sich in der Orchestermusik aus Abbados Heimatland fort. Er dirigierte, wenn ich richtig sehe, weder Respighi noch Paganini, weder Zwischenspiele aus der Zeit des Verismo noch Busoni, Spontini und andere entlegenere Meister. Im französischen und russischen Repertoire war er vergleichsweise umtriebig und aktiv, außer bei Saint-Saëns und Schostakowitsch, welch letzterem er sich erst spät, aber nicht sehr kontinuierlich zuwandte. Allein diese Namen ergeben ein im Grunde überraschend lückenhaftes Bild, wenn man es mit dem Ruf vergleicht, in dem Abbado stand und der ihn ja doch als Universalisten auswies. Er war es nur in einem sehr ausgesuchten, privaten, wählerischen Sinne. Vom böhmisch-mährischen Repertoire hat er nur Janacek angerührt, nicht Martinů, nicht Smetana und sehr wenig Antonín Dvořák. Zu einem bestimmten Komponisten aber sollten wir jetzt noch kommen, den Abbado zwar verschiedentlich aufgeführt, aber vielleicht doch nicht zureichend bewältigt hat, Robert Schumann. Reüssiert hat Abbado hauptsächlich mit Schumanns Klavierkonzert. Hier konnte er sich als versierter Solistenbegleiter jederzeit aus der Affäre ziehen, ohne zur Eigenart dieses Komponisten detailliert Stellung beziehen zu müssen. Der Zyklus der vier Symphonien hingegen fehlt. Schumann ist damit der einzige Symphoniker im Kernbereich des westeuropäischen Repertoires, zu dem Abbado sich nicht extensiv bekannte. Das ist außerordentlich auffällig und beinahe rätselhaft, da man doch hätte annehmen können, der in sich komplizierte Schumann weise mit Abbado etliche Parallelen auf, müsste ihm also besonders gut gefallen haben. Hören wir, um uns einen Eindruck zu verschaffen, das Scherzo aus der einzigen Schumann-Symphonie, die, soweit ich sehen kann, von Claudio Abbado für eine kommerzielle CD freigegeben wurde. Es handelt sich um eine Aufnahme aus seinen späten Jahren mit dem Orchestra Mozart. Die Aufführung der Symphonie Nummer 2 von Robert Schumann erfolgte live im November 2012 im Wiener Musikverein. Thank you. Auf Radio 3 hören Sie eine Sendereihe über den Dirigenten Claudio Abbado, von und mit Lewis Kaiser am Mikrofon. Scherzo, Allegro vivace, das ist der zweite Satz aus der Symphonie Nummer 2, C-Dur, Opus 61 von Robert Schumann, Claudio Abbado, live 2012 mit dem Orchestra Mozart. Und man muss sagen, der Vortrag erscheint zwar sehr ziseliert, der Klangteppich mit sehr vorsichtiger, feiner Hand gewebt. Es fehlt vielleicht der große romantische Bogen und jegliches sentimentale Gewicht, aber unsicher, übervorsichtig oder wackelig wirkt der Vortrag mitnichten. Wenn das eine schwache Aufnahme Abbados sein soll, dann können wir getrost sagen, Glückwunsch. Es sind hier für mich keinerlei Gründe erkennbar, weshalb Abbado diesen Komponisten im Allgemeinen so hätte meiden müssen, wie er es anscheinend tat. Auch bei diesem Ausflug, mit anderen Worten, bewährt sich Abbados Image als Alleskönner ganz erstaunlich. Es dürften also persönliche Vorbehalte, ein allgemeines Zögern gewesen sein, was Abbado von Schumann vielleicht zurückhielt. Auch Schumanns Faust-Szenen, dirigiert in Berlin, sind ja durchaus nicht misslungen. Wir können zwar vermuten, dass Abbado der Lyrik Schumanns leicht misstraute, weil er, obwohl genuiner Melodiker und damit doch selber ausgestattet mit einem Hang zur Lyrik, mit größeren Formen grundsätzlich besser zu Rande kam als mit der Miniatur. Andererseits geraten ihm die Ecksätze der zweiten, die wir hier nicht gehört haben, gelegentlich etwas pathetisch, aber nur etwas, bitteschön. Also, er konnte ihn eigentlich durchaus und kniff trotzdem, weil er vielleicht keine echte Verwandtschaft fühlte und daher keinen echten Handlungsbedarf. Abbado war, abgesehen von bestimmten Steckenpferden, wie etwa Mussorgsky dies war, im Grunde sehr stark am Gedanken eines Kernrepertoires, also an der Idee der Klassiker, orientiert. Und Schumann, er stand, wie man vielleicht zugeben kann, als Symphoniker eher am Rande dieses Kernrepertoires. Jedenfalls kein echter Lapsus, wir können Abbado auch hier den Respekt nicht versagen. Dass er zu einigen Komponisten sehr persönliche Sichtweisen entwickelte, die vielleicht nicht allen gefällt, zum Beispiel zu Rossini, würde ich gleichfalls eindeutig nicht als Schwäche dieses Dirigenten verbuchen, sondern als Stärke. Bruckner, ein anderes Beispiel, dirigierte Abbado fast so, als sei es Schubert. Jedoch, dass er radikale Sichtweisen fand, zeichnet ihn gerade aus. Kommen wir nun zum berühmtesten Beispiel einer, auch ich würde sagen, zweifellos misslungenen Abbado-Aufnahme. Es war noch dazu eines der größten Schallplattenprojekte, die er jemals zu realisieren hatte. Ohne große Vorrede, Don Carlo von Giuseppe Verdi, eigentlich eine von Abbados absoluten Lieblingsopern. Und doch drang schon aus den Aufnahmesitzungen in Mailand im Januar des Jahres 1983, fortgesetzt im Folgejahr im Juni, das Gerücht nach draußen, hier laufe nicht alles zu allgemeiner Zufriedenheit. Hören wir Szene aus dem zweiten Akt in der französischen Fassung des Don Carlos. Und es lässt sich zunächst, ich würde sagen, nicht schlecht an, Coro e Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.